my husband, Charlie. He wanted to save young men, just like the one who took his life. That young man. On the cross, our Savior said, "Father, forgive them, for they not know what they do." That young man. I forgive him.
Am 10. September 2025 wird der US-Aktivist Charlie Kirk bei einem Attentat getötet. Nur 11 Tage später steht seine Witwe Erica bei einer Gedenkfeier vor mehr als 100.000 Menschen. Ja, man sieht ihr an, sie ist erschüttert, sie ist verwundet. Und doch sagt sie etwas, was alle sprachlos macht. Sie ruft dem jungen Attentäter zu: "I forgive you." Ich vergebe dir. Also ich finde, man muss sich das mal vorstellen. Nur 11 Tage nach dem Mord an ihrem Mann. Alle erwarten Wut, Schmerz, auch vielleicht den Schrei nach Gerechtigkeit. Aber sie spricht sich für Vergebung aus. Sie sagt dazu: "Ich vergebe, weil Christus vergeben hat und weil Charlie vergeben hätte. Und das ist für mich der Schlüssel." Vergebung ist also kein spontanes Gefühl. Es ist nicht etwas, das sich gut anfühlt oder dem etwas vorausgegangen sein muss, damit ich vergeben kann, sondern Vergebung ist ein Akt des Glaubens, eine Entscheidung und eine Hingabe an etwas, das größer ist als man selbst. Wie oft hören wir: "Oh, vergeben, das könnte ich nie. Nie und nimmer kann ich ihm das vergeben oder kann ich ihr das vergeben." Dazu muss der andere erstmal seinen Beitrag leisten. Vergebung ist eine Herausforderung, absolut. Aber die meisten verknüpfen damit eben auch ein Gefühl. Ich kann erst vergeben, wenn es sich gut oder richtig anfühlt. Doch das ist für mich nicht die Art von Vergebung, von der Jesus Christus spricht. Vergebung, natürlich auch durch die Geschichte hindurch, ist immer unterschiedlich interpretiert worden, ganz anders aufgefasst und sogar auch innerhalb von Religion unterschiedlich ausgeübt worden. Aber Vergebung ist kein Gefühl. Vergebung ist auch keine Win-Win-Situation, sondern Vergebung ist genau das Tool zur Freiheit, um über die Situation, wie schmerzvoll sie auch sein mag, hinauszuwachsen. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge.
Medienapostel, der vertikale Podcast.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich sehr. Ja, ihr wisst, was an dieser Stelle folgt. Mein lieb gemeinter Hinweis: bitte liked und subscribed meinen Kanal. Helft mir beim Aufbau dieses kleinen, aber feinen Kanals. Vielleicht schaffen wir es ja auf YouTube bis Weihnachten, die 100 Abonnenten voll zu bekommen. Ich würde mich sehr freuen. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Natürlich ist die Vergebung von Erica Kirk an den Attentäter sehr christlich motiviert. Und natürlich haben sich sehr viele große Denker und Denkerinnen in der Geschichte auch über Vergebung Gedanken gemacht. Und ich finde es ganz spannend, wenn wir da erstmal, bevor wir weitergehen, einen kleinen Blick reinwerfen. Denn Aristoteles in der Antike, für den spielte Vergebung gar keine Rolle. Da ging es immer nur um das rechte Maß. Also Tugend bedeutete, den Zorn zu zügeln, aber auch nicht zu unterdrücken. Also es ging immer um so einen Balanceakt. Also Vergebung war eigentlich ein Mittel, um die Balance zu halten. Springen wir mal zu Immanuel Kant. Für den war Vergebung etwas, was möglich ist, aber nur unter Bedingungen. Also der Täter muss Reue zeigen und seine Schuld anerkennen. Ohne Einsicht ist Vergebung unvernünftig. Ganz anders hat das Hannah Arendt gesehen. Sie sagt: "Nur Vergebung macht menschliches Zusammenleben möglich." Und warum? Weil Handlungen sehr oft nicht mehr umkehrbar sind. Also man kann Handlungen ganz oft nicht mehr zurücknehmen, nicht mehr ändern. In dem Fall, Charlie Kirk wurde ermordet. Das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Also ist es auch absurd, Vergebung an eine Umkehrung oder eine Reue des Täters zu knüpfen. Für Hannah Arendt sind wir, wenn wir so denken, für immer und ewig an unsere Fehler gebunden. Ja, dann kommen wir zu Karl Marx, der gewissermaßen ja Religion generell als Opium für das Volk gesehen hat. Und auch er, für ihn ist Vergebung, ja, das beruhigt die Schwachen. Das macht sie aber passiv. Wenn du vergibst, dann lenkst du vom wahren Ursprung deines Leids ab, das für ihn natürlich ökonomisch motiviert war und auch gesellschaftlich. Aber er sagt, Vergebung ist nicht möglich, weil es nur etwas für Schwache ist, die nicht willens sind, der Wahrheit ins Auge zu blicken und der Ursache auf den Grund zu gehen. Friedrich Nietzsche kritisiert das sogar noch schärfer. Für ihn ist Vergebung der Inbegriff der Sklavenmoral. Die Schwachen können sich nicht rächen. Deshalb erfinden sie halt Tugenden wie Demut, Geduld, Vergebung. Anstatt als freier Mensch schöpferisch zu leben, verklärt man so seine eigene Schwäche in Moral und sagt, ich vergebe halt. Also für Nietzsche ist Vergebung absolute Schwäche. Was aber vor allem Marx und Nietzsche meiner Meinung nach völlig übersehen, ist die Transzendenz. Denn Vergebung ist ja kein Trick, sondern sie ist ein göttliches Geschenk. Und wer vergibt, tut nicht so, als sei nichts geschehen, sondern er handelt in der Kraft dessen, der größer ist als wir. Und genau das konnte Marx nicht sehen. Marx und Nietzsche, diese beiden großen Kritiker, der eine liest Vergebung politisch, der andere liest sie psychologisch. Aber beide haben gemeinsam, dass sie vollkommen die Transzendenz ausblenden. Sie sehen nur das Menschliche. Aber sie sehen, dass christliche Vergebung nie eben nur aus sich selbst herauskommt. Und genau das hat auch Augustinus betont. Er sagt, wir vergeben, weil Gott uns zuerst vergeben hat. Vergebung ist also Teilhabe an der göttlichen Liebe. Das ist nichts, was man sich durch Leistung verdient oder ein Verdienst, sondern eine Gabe, die wir empfangen. Und Thomas von Aquin macht es noch klarer. Vergebung ist kein Gefühl, sondern sie ist ein Akt des Willens, ein Akt der Entscheidung. Gefühle wie Wut, Schmerz oder Enttäuschung, die können bleiben. Aber ich entscheide mich, dass ich den anderen nicht auf seine Schuld festnagel und mich selbst nicht in diesen Gefühlen gefangen halte. Vergebung ist eben genau das Gegenteil. Sie ist eine Entscheidung gegen diesen Kreislauf von Gewalt. Und das ist für mich die eigentliche Stärke. Vergebung bedeutet nicht, dass man Unrecht gutheißt, sondern sie bedeutet, stärker zu sein als der Hass, den die Situation hervorruft. Und in der katholischen Kirche ist Vergebung gar nicht abstrakt, sondern sehr konkret. Also im Vater unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Am Kreuz sagt Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir haben die Beichte. Dort erfahre ich Vergebung sogar sichtbar und hörbar. Durch die Sakramente, durch Reue, Bekenntnis, Lossprechung. Aber wichtig ist auch zu verstehen, dass Vergebung eben nicht Gerechtigkeit aufhebt. Also Konsequenzen bleiben. Auch innerlich lasse ich den Hass los. Aber die Konsequenzen bleiben. Und man darf Vergebung auch nicht mit Versöhnung verwechseln. Das Christentum sagt, Vergebung ist immer geboten. Versöhnung dagegen, das braucht wirklich beide Seiten. Ja, und andere Religionen, ja auch die kennen Vergebung. Im Judentum, besonders am Yom Kippur, gehört auch Reue und Wiedergutmachung dazu. Im Islam ist Allah der Vergebende und Gläubige sind aufgerufen, nach seinem Vorbild zu vergeben. Im Buddhismus geht es darum, Groll ganz loszulassen, um den inneren Frieden, den Seelenfrieden zu erhalten. In allen Religionen zeigt sich, Vergebung ist keine Schwäche, sondern eine tiefe geistliche Reife. Bemerkenswert fand ich da in diesen Tagen ein Post auf X einer Muslimin, der gerade auch viral geht, Sana Ibrahimi. Ich lese euch jetzt nur ein paar Auszüge vor und verlinke den ganzen Post unten in der Beschreibung. Ich habe mir Erikas Rede bei der Gedenkfeier in voller Länge angehört und möchte ein paar Gedanken mit Ihnen teilen, die mir beim Livestreaming der Veranstaltung gekommen sind. Diese sind nicht politisch gemeint. Zunächst einmal möchte ich erwähnen, dass ich Muslimin in einem muslimischen Land aufgewachsen bin. Ich weiß nicht genug über das Christentum, um sagen zu können, ob das, was ich erlebt habe, im Glauben oder in der Kultur verwurzelt ist. Im Islam glauben wir, dass gute Menschen in den Himmel kommen. Doch die Beziehung zu Gott wird durch Furcht vermittelt. Beerdigungen sind überaus traurig, oft voller Warnungen vor der schrecklichen ersten Nacht im Grab. Als ich hörte und dann miterlebte, wie Menschen auf dieser Feier das Leben feierten, also sie spricht hier von der Gedenkveranstaltung, wie Menschen das Leben feierten, von Gottes Liebe sprachen und sich an jemanden erinnerten, weil er andere beeinflusst hatte, war das so erfrischend und positiv. Die Worte von Erika Kirk haben mich tief bewegt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Kraft es braucht, um nach dem Verlust der Liebe seines Lebens eine so bedeutungsvolle Rede zu halten. Aber noch mehr, wie viel Gnade braucht es, um genau der Person zu vergeben, die deine Welt zerstört hat? Ich kann mir nicht vorstellen, auf einer Bühne zu stehen und denen, die den Mord an deinem Mann bejubelt haben, meine Liebe zu senden oder andere aufzufordern, im Gegenzug Gottes Liebe zu verbreiten. Denn, wie sie sagte, wir antworten auf Hass nicht mit Hass. Das ist unbeschreiblich kraftvoll. Ich weiß zwar nichts über das Christentum, aber wenn es das ist, was es wirklich verkörpert, dann beneide ich diejenigen, die dieses Gefühl erleben dürfen. Soweit Sana Ebrahimi. Wie gesagt, ich verlinke den ganzen Post von ihr unten in der Beschreibung. Sehr, sehr lesenswert und ehrlich gesagt, ich fand ihren Post extremst berührend und sehr offen und sehr ehrlich und ja, sehr berührend und bewegend. Aber zurück jetzt zu Erika Kirk, denn genau das, was Sana Ebrahimi in ihrem Post so wundervoll beschrieben hat, erleben wir ja auch. Wir sehen das bei Erika Kirk. Sie steht nur wenige Tage eben nach der Ermordung ihres Mannes vor hunderttausenden Menschen und sagt, ich vergebe dir. Nietzsche hätte darin nur Schwäche gesehen. Marx hätte es als religiöse Ideologie abgetan. Aber in Wahrheit, sind wir doch mal ehrlich, für Christen spiegelt sie in diesem Moment die Größe Gottes wider. Und nicht, weil sie so stark wäre, nicht, weil sie aus sich heraus vergeben könnte, sondern weil ihr Herz in Jesus Christus verankert ist. Ihre Vergebung ist für mich Ausdruck jener Stärke, die größer ist als wir selbst. Ausdruck der Würde des Menschen, geschaffen im Bild Gottes, berufen, Gottes Liebe auch wiederzuspiegeln. Und deshalb ist Vergebung kein Gefühl, sie ist auch kein bloßer Willensakt. Vergebung ist eine Entscheidung, sich nicht vom Hass bestimmen zu lassen, sondern von der Liebe. Eine Entscheidung, die wir auch nicht aus uns selbst heraustreffen, sondern in der Kraft Gottes. Und von daher ist für mich Vergebung kein Zeichen der Schwäche, sondern sie ist die Konsequenz dieser Würde, dieser Verbindung zwischen mir und dem Schöpfer. Der Mensch darf vergeben, weil er im Bild Gottes geschaffen ist und in der Vergebung etwas von diesem göttlichen Bild durch diesen Menschen hindurch sichtbar wird. Ja, aber ich höre schon, wie Kritiker sagen, ja, aber ihre Vergebung nutzt dem Täter gar nichts. Ihm droht trotzdem die Todesstrafe. Ja, als die Attentäter Gandhis zum Tode verurteilt wurden, baten beide Söhne Gandhis um Gnade für die Täter, weil sie wussten, ihr Vater wäre gegen die Todesstrafe. Aber vergebens, die Todesstrafe wurde vollstreckt. Und genau hier zeigt sich die Spannung. Vergebung bringt Freiheit, aber nicht unbedingt für den Täter. Gandhis Söhne vergaben, oder wenigstens baten sie um Gnade. Aber weltliche Maßstäbe und juristische Normen gelten ja trotzdem. Geistliche und spirituelle Vergebung bedeutet nicht, dass weltliche Konsequenzen aufgehoben werden. Es heißt, ich entlasse den Täter aus der Macht meines Hasses. Aber er bleibt in der Verantwortung gegenüber Recht und Gesetz. Soweit mal meine Ausführungen zu der Rede von Erika Kirk anlässlich, ja, der Trauerfeier ihres getöteten Mannes, hinterlasst doch gerne mal in den Kommentaren, wie ihr zum Thema Vergebung steht. Also ist das für euch ein Konzept, was in Frage kommt? Ist das gebunden an irgendwelche Aktionen, Einsichten, Handlungsweisen des Gegenübers? Wie seht ihr das? Lasst mich doch gerne mal an euren Gedanken teilhaben. Ich freue mich und freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. In dem Sinne, passt auf euch auf.
Das war Medienapostel. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the rock.